Hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Ausgabe von Stoner Frank und Frei. Und heute habe ich ein bisschen gruseliges Thema für euch, ein bisschen was Schauriges. Passt ja auch so ein bisschen in die Jahreszeit, wir sind so richtig in der dunklen Jahreszeit drin und ich schätze, das ist so die richtige Saison, um sich diesem Thema zu nähern. Das Thema ist bekannt geworden unter dem Namen Missing 411. Ja, und Missing 411, das ist im Grunde genommen eigentlich eher so ein Code jetzt irgendwie von Behörden, von Polizei oder Rettungsdiensten und so weiter, wo man halt so Codes gibt, die ein gewisses Szenario beschreiben, damit man das in Funkverkehr und so weiter nicht immer öffentlich sagt. Und Missing 411, um was es hier geht, ist um Vermisstenfälle. Vermisstenfälle in den USA. Und zwar Vermisstenfälle, die einen Bezug haben zu den Nationalparks und zur Wildnis. Es ist tatsächlich so, Amerika ist ein großes Land und es gibt dort sehr viel Wildnis. Und jedes Jahr verschwinden in Amerika Hunderte von Leuten in der Wildnis. Und ich meine, okay, das ist erstmal nicht jetzt besonders überraschend, denn da lauern natürlich einige Gefahren und es gibt ganz viele Dinge, die dir passieren können. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Menschen. Es gibt auch Menschen, die vielleicht auch in die Wildnis gehen, um aus dieser Gesellschaft auszusteigen und die verschwinden wollen. Es gibt alles. Es gibt Bedrohungen von Tieren und so weiter. Und in den allermeisten Fällen, wenn Leute vermisst sind, dann ist danach dann schon relativ klar, was halt passiert ist. Ein Unfall, ein Suizid, eine Konfrontation mit Tieren, Kriminalität, wie auch immer. Aber dann ist es meistens im Nachhinein doch ziemlich klar, was passiert ist. Und wenn man all diese klaren Geschichten mal ausschließt, dann bleiben aber immer noch jedes Jahr eine Handvoll oder ein paar Dutzend Fälle, die einfach nicht zu erklären sind, die wirklich ein Mysterium sind. Und das ist dieses Phänomen Missing 411 und ich werde heute darüber sprechen. Die ganzen Geschichten, die jetzt hier kommen, und ich bringe auch heute zwei Fallbeispiele. Man kommt nicht um dieses Thema rum, um auch zwei oder ein paar Storys zu erzählen. Und es gibt ganz, ganz viele. Ich bringe nur zwei. Diese Geschichten, die sind nicht ausgedacht, sondern die kannst du nachrecherchieren. Ne? Also es gibt halt einen Mann, der das alles zusammengebracht hat und den müssen wir gleich am Anfang hier die Credits geben, denn er ist derjenige, der dieses Phänomen Missing 411 groß an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und das ist David Paulides. David Paulides. Oh Mann, und ich kenne diese Stories eigentlich schon ziemlich lange, so in der goldenen Zeit von YouTube vor einigen Jahren. Da wurden mir auch so ein paar David Paulides Auftritte beschert. Der hat, als er das erste Buch rausgebracht hat, hat er danach dann ganz viel Präsenz gehabt in amerikanischen Talkshows und so weiter. Aber halt so in alternativen Medien und so. Und ich habe da schon einiges von dem gehört und habe mir gedacht, ja, boah, Paulides, ey, krass dem zuzuhören. David Paulides ist selber ehemaliger, er sagt immer in Law Enforcement, wie übersetzt man das? Er ist Polizist gewesen, wie auch immer, in Amerika gibt es ja verschiedene Behörden von Polizei, Law Enforcement. Er war so früher Polizist und er ist auf diese Stories halt gekommen und widmet sich jetzt seit einigen Jahren der Erforschung von diesem Thema. Mittlerweile sind es schon vier Bücher, die er rausgebracht hat, Missing 411, vier Teile. Und im Grunde genommen sind diese Bücher eigentlich nichts anderes als Fallbeschreibung. Fall für Fall für Fall für Fall. Und diese Fälle, diese Geschichten, die gehen auch über einen langen Zeitraum zurück. Manche von den Geschichten, die David Paulides aufgreift, die spielen im 19. Jahrhundert. Also, da gibt es also in Amerika, es geht über viele Generationen. So. Und David Paulides hat all diese Fälle zusammengetragen und wenn wir von Missing 411 sprechen, dann hat er da vielleicht fast schon so eine Art Copyright auch drauf. Ja. Deswegen ist es, ja, es ist wo man manchmal auch ein bisschen Misstrauen schon hat. Ja. Es ist halt diese amerikanische Art. Es ist natürlich auch einfach sein Geschäft, das möchte ich damit sagen. Und das müssen wir im Kopf behalten. Dennoch sind eben die meisten von den Geschichten oder die Geschichten, die da drinstehen, die hat er sich nicht ausgedacht. Wir reden ja nicht von Fiktion, sondern es sind Fallbeispiele, die tatsächlich stattgefunden haben. Und man kann auch ganz viele von diesen Geschichten nachrecherchieren und in Zeitungsartikeln wird darüber berichtet, über die einzelnen Fälle, weil es halt Dinge sind, die passiert sind. So. Das wollte ich jetzt nur mal vorausschicken. So. Also diese Fälle, von denen wir sprechen, und das sind mittlerweile über 1000, also was David Paulides in seinen vier Büchern, das sind über 1000 solche Fälle. So. Das sind also alle schon Stories, wo so die herkömmlichen Erklärungen alle schon ausradiert wurden. Sondern das sind halt die, wo man einfach letztens schulterzuckend dasteht. Und um was geht's bei diesen Stories? Es geht also um Vermisstenfälle, vor allem in Nationalparks. Es geht nicht darum, was in Städten passiert, sondern es geht um Nationalparks. Und dort hat eben David Politis das herausgefunden, dass es da ganz viele kuriose Fälle gibt. Und es bilden sich gewisse Muster heraus. Es sind nicht alle Fälle sind nicht gleich, aber es gibt manche Dinge, die immer wieder vorkommen, ne? Und die einen zum Erstaunen bringen. Was zum Beispiel eins von diesen Dingen ist, wo man sich immer so am Kopf kratzt und einfach keine Erklärung dafür findet. In ganz vielen von diesen Geschichten werden die Vermissten später gefunden. Oft auch nicht. Manche verschwinden für immer so. Und von manchen hat man noch nicht mal irgendwelche Spuren. Aber es gibt auch einige Fälle, wo die Leute wieder auftauchen. Tot oder lebendig. Beides gibt's. Ja. Aber ganz oft ist es so, dass Menschen an Orten wieder auftauchen, wo man sich fragt, wie sie hingekommen sind. Oft geht es auch um Kinder, kleine Kinder, 3, 4 Jahre alt, die in einem Nationalpark mit ihrer Familie sind, die dann vermisst werden. Und die dann nach großen Suchaktionen irgendwo gefunden werden, vielleicht 10 oder 15 Kilometer entfernt. Im schwierigsten bergigen Gelände, wo halt schon normaler Mensch nicht einfach mal so 15 Kilometer Luftlinie geht, in einer gewissen Zeit. Und das ist zum Beispiel ein Muster, was sich oft wiederholt. Wenn dann welche das überlebt haben, dann erzählen sie auch oft ganz seltsame Geschichten, die man auch, wo man sich dann auch keinen Reim draus machen kann. Ganz oft sind es halt dann auch sehr kleine Kinder, die noch nicht so klar artikulieren können, was passiert. Es gibt Fälle, die sind so haarsträubend, dass man wirklich alle möglichen Theorien auch hat. Und wir werden auch hier im Laufe der Sendung, werde ich auch ein paar Theorien vorstellen. Ich kann es jetzt schon vorausschicken, ich selber habe keine Favoritentheorie. Es ist ein Mysterium. Es ist einfach etwas, was wir nicht wissen. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Sache hier bringe. Es ist nicht nur ein reines Entertainment und lass uns mal die Schauergeschichten hören, obwohl das natürlich auch ein Faktor ist. Wir Menschen gruseln uns ganz gerne, oder nicht alle. Aber das ist keine reine Fiktion. Das ist, was ich hier einleitend sagen möchte. Das ist keine Fiktion, sondern es ist eine Frage, die ich mir generell ganz oft stelle. Was wissen wir eigentlich wirklich? Was wissen wir wirklich über diese Welt? Was wissen wir über das Leben? Ja, und dieses, das ist ja so ein Metathema auch in dieser Reihe, dass ich halt zu den Leuten gehöre, die sagen, wir wissen eigentlich gar nicht so viel. Wir glauben viel mehr zu wissen, als wir wirklich wissen. So. Und dieses Beispiel Missing 411, dieses Phänomen, würde ich damit einreihen. Ich biete keine Erklärung, aber es ist eines von diesen Themen, die aus dem echten Leben kommen, die einen halt sich die Frage stellen lassen, was wissen wir eigentlich wirklich über diese Welt, über die Biologie, über das Leben so. Jo, das mal so einleitend und vielleicht erzähle ich euch gleich mal am Anfang mal ein so ein Fallbeispiel. Es gibt, wie gesagt, unglaublich viele Beispiele. Über 1000 hat Politis dokumentiert und mittlerweile ist dort auch ganz viel öffentlich. Mittlerweile auch schon auf Deutsch. Vor ein paar Jahren gab es die Dinge eigentlich nur in Englisch. Aber mittlerweile gibt es auch einige Leute, die in Deutschland das Thema aufgegriffen haben und sich die Mühe gemacht haben, und Grüße an der Stelle an alle, die das gemacht haben, die sich die Mühe gemacht haben, diese Fälle auch mal ins Deutsche zu übertragen und diese Sachen auf Deutsch zu erzählen, sodass man, wenn man nicht so gut Englisch kann, dass man nicht von dem Politis abhängig ist. Mittlerweile also gibt es sehr viele und wenn euch diese Fälle interessieren, dann schaut dort einfach mehr nach. Wenn du das nur eintippst, Missing 411, dann kommt unglaublich viel. Auf Englisch, aber eben auch auf Deutsch. Und dort werden ganz, ganz viele von diesen Fällen erzählt. Und deswegen habe ich ja da jetzt nicht den Hauptfokus drauf. Aber man kommt nicht ganz rum. Und deswegen habe ich zwei Fälle habe ich mal so spezifisch vorbereitet, wo ich euch mal diese Story erzähle. Im Grunde genommen, auch hier, der Credit geht an David Politis, sind es die Informationen, die er hervorgebracht hat. Aber es sind halt öffentliche Fälle. Die zwei Fälle, die ich hier am Start habe, die sind auch beide wirklich kurios. Und der erste, der spielt im Jahre 2010, also so nicht so lange her. Wie gesagt, diese Fälle gehen über viele Generationen, 50er Jahre, 19. Jahrhundert, was auch immer. Und der Fall jetzt hier, der spielt im Jahre 2010. Und ich kann euch nicht nennen, wie die beteiligten Namen sind, denn diese Familie wollte auch dann eben anonym bleiben. Der Fall ist öffentlich, aber die Namen wissen wir nicht. Es geht um eine Familie, Kleine Familie, Vater, Mutter, eine Tochter und ein Sohn. Der Sohn ist 3,5 Jahre alt und der steht so im Fokus von dieser Geschichte. Und das Ganze spielt in Kalifornien am Mount Shasta. Mount Shasta, ey, boah, großer Berg in Kalifornien. Wirklich so der größte Berg, glaube ich, ist es in Kalifornien. Und ein ganz beeindruckende Landmark, Mount Shasta. Und tatsächlich ist es interessant, weil Mount Shasta einer von diesen Hotspots ist, wo diese Fälle öfter auftauchen als an anderen Orten. Das ist nämlich auch eins von diesen Mustern. Diese vermissten Fälle, die sind nicht wie mit der Gießkanne so über die Wildnis von Amerika verteilt, sondern es gibt gewisse Hotspots, wo solche Fälle häufiger vorkommen, auch da über viele Jahrzehnte hinweg. Und einer dieser Hotspots ist Mount Shasta. Ist natürlich auch einer von den beliebtesten Zielen, die Menschen in Amerika haben. Wenn es darum geht, du gehst mal in den Nationalpark Wildnis, Mount Shasta ist eins von diesen ganz bekannten Zielen. Ne? Ne, die Story ist, also diese Familie fährt zu Mount Shasta und dort sind an einem Campingplatz dort und schlagen dort ihr Lager auf und wollen ja von dem Campingplatz aus immer Wanderung machen in dieser schönen Natur. Und sie sind an dem Campingplatz, sie haben ihr Lager aufgeschlagen, alles ist schön, sie sitzen am Lagerfeuer, und haben eine gute Zeit miteinander als Familie. Alles funktioniert, es gibt keine Anzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Und später erzählt es dann so die Tochter, die auch noch ein Kind ist, dieses vielleicht 6 oder 7 oder so. Und die Tochter erzählt so, neben ihr ist der kleine Bruder, die sitzen so halt am Feuer und sie sieht, ihr kleiner Bruder ist da. Und danach redet sie wieder mit den Eltern und keine Minute später, vielleicht ein paar Augenblicke später, schaut sie wieder zur Seite und der Junge ist weg. Das ist übrigens auch eins von diesen Mustern, die ja ganz oft kommen, dass Leute schier aus innerhalb von ganz kurzen Zeitspannen auf einmal verschwinden. Gerade war derjenige noch da oder du bist beim Laufen, der war gerade noch hinter dir und auf einmal ist er weg. Kurz aus den Augen und verschwunden. Das kommt ganz oft vor. Und so war es auch eben bei diesem Fall. Plötzlich ist dieser Junge weg. Ja, und das Mädchen selber erzählt, dass sie so, dass das überraschend war, weil das nur so eine kurze Zeit war, dass sie halt dachte, der ist jetzt innerhalb von 3-4 Metern oder sowas. Schaut so hinterm Baum, er ist nicht da. Sie sagt es den Eltern, die Eltern gleich so, naja, der Junge, wo ist er? Man sucht und er ist nicht da. Man ruft ihn, er ist nicht da. Sofort ist es klar, wenn ein 3,5-jähriger Junge verschwindet, dass man sich da als Eltern sofort in den Alarmmodus schaltet. Und in dem Campingplatz finden sich sofort Leute, die eine Suche starten. Sehr schnell holt man dann die Authorities, also die Behörden. Es gibt in den Nationalparks auch mal Ranger und eine Parkverwaltung und so alles. Und innerhalb von wenig Zeit gibt es eine groß angelegte Suchaktion. Da sind Hunderte von Leuten beteiligt, die nach diesem Jungen suchen. Und ein 3,5-jähriger Junge in einem alpinen Gebirge, also in einem Gebirge, so wie Mount Shasta, kann der eigentlich ja nicht weit kommen. So. Und im Grunde genommen ist die Chance riesig, dass du den findest. Selbst wenn ihm was passiert ist, aber du müsstest ihn finden. So. Die Suche geht und man findet niemanden. Und dann nach 5 Stunden, also es geht so in die Nacht rein, die Suche, die sind immer noch alle unterwegs, nach 5 Stunden taucht der Junge plötzlich auf. Und er wird gefunden am Wegesrand in so einem Gebüsch, sitzt er da irgendwie drin. Und am Wegesrand von einem der Hauptwege hier an diesem Mount Shasta, also wirklich offensichtlich ein breiter Weg, dort wo Dutzende von diesen Suchtrupps auch vorbeigelaufen sind, so überhaupt auf dem Weg in dieses Gebiet rein. Also einer der Hauptwege und der ist direkt also am Wegesrand. Du kannst ihn nicht übersehen, wenn du vorbeigehst, hey, da ist ein Junge, so grüß dich so. Und warum man das erzählt, ist eben die Frage, wo war der die ganze Zeit? Wo war der in den 5 Stunden so? Er war offensichtlich nicht dort, wo sie ihn gefunden haben, weil sonst hätte man ihn schon gleich ganz am Anfang gefunden, ne? Ja, aber der Junge ist gesund, es fehlt ihm nichts. Also, das ist natürlich Riesenfreude. Wow, der Junge ist wieder gefunden. Und alle freuen sich und alles ist gut ausgegangen. Ne? Und man denkt erstmal nicht so weiter, weil der ganze Fokus ist auf das Wohlbefinden von dem Kind. Und dem Kind geht's gut. Die Eltern sind erleichtert, die Suchtrupps sind erleichtert. Ja, und jeder geht so seines Weges. Und eigentlich macht man den Deckel drauf und denkt nicht mehr lange drüber nach, über diese Fragen, die eigentlich schon diese Geschichte bis dahin schon aufwirft. Wo war der Junge? Warum hat man den nicht schon vorher gesehen? Aber es ist nicht mehr der Mittelpunkt, weil hey, das Kind ist safe und gerettet. Man fährt den Jungen noch ins Krankenhaus, Doktor anschauen an, ja, der ist gesund und am nächsten Tag ist er zu Hause und die Familie ist einfach glücklich, so hey, es ist alles gut gegangen. Ne? Jetzt der Junge, sie drängen nicht in den Jungen irgendwie zu erzählen, aber der Junge erzählt trotzdem von sich heraus halt, was da eigentlich passiert ist und erzählt es halt in seinen Worten. Aber die Geschichte ist so unverständlich und unglaubwürdig, dass halt das passiert, was so oft passiert. Weißt du, der Vater hört den Jungen da was erzählen, aber es klingt für den Vater so, ja, er nimmt es halt nicht ernst. Ja, er nimmt es nicht ernst als etwas, was der Junge erzählte. Und dann so ungefähr 2-3 Wochen nach dem Ereignis ist der Junge bei seiner Großmutter. Und seine Großmutter heißt Kathy, das ist der einzige Name, den wir haben. Und er liebt seine Großmutter, fühlt sich da mal total wohl. Und bei der Großmutter erzählt er auf einmal auch seine Geschichte. Und die Oma hört ihm halt zu. Ja, Vater hat vielleicht nicht so viel Zeit gehabt, aber Oma hört zu. Und was er da so erzählt, ist, dass er da eben mit seiner Familie zusammen am Lagerfeuer sitzt und dass er dann so in ein paar Metern Entfernung, dass hinter einem Baum die Kathy gekommen ist, seine Großmutter. Und das erzählt er der Großmutter. Und er sagt aber die andere Kathy, die mag ich nicht. Und die Oma so, hä, welche andere Kathy und so. Und fragt ihn, was ist denn da? Und dann erzählt er so, naja, er war da am Feuer gesessen und dann taucht da hinterm Baum, taucht jemand auf. Das war halt Kathy. Also aus den Augen des Jungen war es Kathy, seine Oma. Und er mag Kathy und sie winkt ihm und winkt ihm, komm her, Junge, und er kommt. Und dann erzählt der Junge, dass er mit und es reißt dann auch immer ab. Es ist kein kontinuierlicher Faden in der Geschichte. Aber der Junge erzählt, dass ihn Kathy, die er als Kathy identifiziert, dass die ihn mitgenommen hat. In eine Höhle. In eine Höhle. Und dass sie in dieser Höhle, dass diese Höhle sehr seltsam war. Der Junge erzählt das, und ey, das ist jedermanns Schätzung. Was meint er damit? Der Junge versucht es halt zu erzählen, wie er das hat. Aber er erzählt, dass in der Höhle gab es ganz viele Spinnen. Und er erzählt, in der Höhle gab es ganz viele. Und das ist wieder auch so ein kleines Detail. Ich weiß nicht, was man damit anfangen soll. Aber ich reiß einfach nur weiter. Es ist halt ein Mysterium. Er erzählt, er sieht dort ganz viele Damentaschen. Also wie so Handtaschen oder Purse. Also ich weiß nicht, was genau gemeint ist. Aber so Damentaschen. Ja. Das ist, was er sieht in dieser Höhle. Und er erzählt dann auch, dass die Kathy, die ihn da hingebracht in diese Höhle, dass er dort in der Höhle langsam realisiert hat, dass das irgendwie alles ganz komisch ist, weil er erzählt, dass der Kopf von der Kathy so geleuchtet hat. Und er erzählt dann, dass Kathy ihm Fragen gestellt hat. Und er weiß aber nicht, welche Fragen. Er hat die Fragen nicht verstanden. Er ist ein kleiner Junge, er konnte keine sinnvollen Antworten auf die Fragen geben. Und er erzählt dann so, dass diese Kathy dann ein wenig umgehalten wurde und ihn dann rausgejagt hat aus der Höhle und gesagt hat, hey, okay, komm, geh wieder. Ja. Und das Nächste, was der Junge dann weiß, ist, dass er eben dort in dem Gebüsch sitzt, wo er dann eben aufgegriffen wurde. Das ist die Story, die der Junge erzählt. So. Jetzt muss man auch ganz grundsätzlich bei so Geschichten, egal ob das jetzt ein Kind erzählt oder auch ein Erwachsener, es ist ganz grundsätzlich so wahrscheinlich so ein psychologischer Effekt. Ey, wenn du ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis hast, und gerade wenn du das noch alleine hast, das Erlebnis, dann ist es für unser Gehirn, man nennt es kognitive Dissonanz, ist es oft nicht einfach, irgendwie diese Eindrücke einzuordnen. Unser Gehirn möchte gerne Dinge einordnen. Wenn jetzt gerade ein Erlebnis ist, was dort nicht reinpasst in unsere gängige Vorstellung, in unsere Gewohnheiten, dann hat der menschliche Geist da Probleme damit, diese Geschichte zu verarbeiten. Und es gibt wahrscheinlich nur ganz wenige Leute, die dann so eine Objektivität haben, dass sie das eins zu eins erzählen können, was passiert ist. Kinder können es gleich gar nicht. Sondern was dann passiert ist, dein Kopf projiziert auch gewisse Dinge rein. Das kennt auch jeder von uns, ähnlich auch mit Erinnerung. Weißt du, Dinge, die vor 30 Jahren passiert sind, weißt du wirklich exakt, wie das passiert ist? Oder hast du nicht mittlerweile eine Vorstellung im Kopf, die sich auch ein bisschen gewandelt hat? Und unsere Erinnerung ist dann oft auch eine Mischung aus dem, was wirklich objektiv passiert ist, wie wenn du so eine Kamera draufhalten würdest, und dem, was unsere eigene Erinnerung draus macht, was unsere eigene Projektion draus macht. Und je außergewöhnlicher so ein Erlebnis ist, desto mehr neigt auch unser Gehirn dazu, da was rein zu projizieren, damit das irgendwie irgendwie stimmiges Bild gibt. Wirklich stimmig ist es nicht, aber damit man irgendwie nicht in diesen Zustand der kognitiven Dissonanz gerät, weil das für den Menschen einfach nicht taugt. Also verschiedene sich widersprechende Fakten, da kriegst du nur einen Kopf hin. Deswegen reagiert das Gehirn so. Das muss man einfach im Hinterkopf haben, grundsätzlich bei solchen Geschichten. Das heißt nicht, dass die Leute, die sowas erleben, dass sie jetzt eine Lügengeschichte erzählen. Das mag es bestimmt auch geben. Das mag es auch ganz oft geben. Scharlatane, Aufsprecher, die halt irgendwie sich wichtig machen. Ganz oft. Aber es ist halt so, Situation. Letztens Kriminalisten, die wissen das auch. Das ist auch bei der Kriminalität so, Zeugenaussagen. Es ist schwierig. Das ist nicht, was die Menschen mit Absicht irgendwas falsch erzählen, aber es ist ein menschliches Phänomen. Das, finde ich, muss man immer bei diesen Geschichten im Hinterkopf behalten. Was aber nicht heißt, dass die Geschichten nicht stimmen. Weil das mit dem Jungen, dass da offensichtlich etwas ganz Außergewöhnliches passiert ist, dafür sprechen auch objektiv die Fakten. Ne? Also zurück zu dem Jungen. Er erzählt es so seiner Großmutter. Und seine Großmutter, die nimmt das schon ein bisschen ernster. Und die ist auch irritiert davon und überlegt, was ist da passiert mit dem Jungen? Gab es da möglicherweise eine Art Entführung? Hat sich da jemand ausgegeben als seine Großmutter und den Jungen entführt? Haben wir also hier mit Kriminalität zu tun? Wobei dann auch die Frage ist, warum ist der Junge dann wieder da? Und nach 5 Stunden so. Jedenfalls irritiert dann die Großmutter, die Kathy, dass sie selber auch schon an demselben Campingplatz in Mount Chester auch schon eine komische Erfahrung hatte. Und die hat sie bisher ihrer Familie nicht erzählt, aber jetzt, wo das mit dem Jungen war und der Junge der Großmutter seine Geschichte erzählt, da hat die Großmutter entschieden, dass sie mit ihrer Familie ihre eigene Geschichte auch noch teilt. Und ob das miteinander was zu tun hat oder nicht, ich weiß es nicht. Ich erzähle es einfach so und da kann man sich dann selber Gedanken machen, ob das nur Zufall ist oder ob es da eine Verbindung gibt. Und hier ist jetzt die Geschichte, die Großmutter erzählt. Die Großmutter war ein Jahr vorher auf demselben Campingplatz an Mount Chester. Und sie war dort zusammen mit einem Freund und halt auch wollten dort ein paar Tage halt in der Wildnis haben, um die Natur zu genießen. Und die Großmutter erzählt, dass die abends auf demselben Campingplatz am Lagerfeuer sitzen und dass sie in der Dunkelheit plötzlich so ein Augenpaar sehen. 2 Augen leuchten auf. Das ist per se erstmal nichts völlig Ungewöhnliches. Hey, wir sind in Amerika und da gibt es natürlich in der Wildnis eine ganz andere Fauna, als es bei uns ist. Es gibt ganz andere Tiere, es gibt wilde Tiere, es gibt auch gefährliche Tiere, es gibt Raubtiere, es gibt Bären, es gibt Berglöwen, Pumas. Und es ist auch nicht so selten, dass wenn du dort in Amerika in so einem Nationalpark bist, dass auch Tiere auch an dein Lager rankommen. Die sind vielleicht neugierig, möglicherweise wittern sie, dass da Nahrung ist und so weiter. Das heißt per se, dass da nachts jemand nah an deinem Feuer ist, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ja? Und deswegen ist es nicht so, dass die gleich panikartig irgendwie wegrennen. Oh, da kommt ein Gespenst oder so. Nee, das ist okay, das ist halt irgendein Tier. Das ist die naheliegende Erklärung. Und sie haben auch ihre Taschenlampen und leuchten immer so ins Dunkel rein, so um zu erkennen, was ist es. Aber jedes Mal, oder wenn sie da zu diesen Augen hinleuchten, dann ist nichts mehr da, sind die weg. Und Kathy erzählt, dass das jetzt eine ganze Weile lang so weiterging. Ständig waren, also sie sitzen am Feuer und in der Dunkelheit drumherum, es ist Wald, es tauchen immer wieder an verschiedenen Stellen, taucht so ein Augenpaar auf. Und immer wieder leuchten sie hin mit ihrer Lampe und jedes Mal, wenn sie mit der Lampe hinleuchten, ist sie schon weg. Ha, natürlich schon eine irritierende Situation, die einem unheimlich erscheint. Aber hey, sie sind in der Wildnis und letzten Endes geben sie sich selbst auch mit der Erklärung zufrieden, okay, es ist irgendein Tier und das Tier möchte nicht entdeckt werden, na gut. Irgendwann beschließen sie halt einfach, sich halt schlafen zu legen. Und sie haben 2 Schlafplätze. Der Freund, der hat ein Caravan, also einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil, in dem er schläft. Und sie selbst hat ein Zelt. Und dann erzählt sie, dass sie morgens aufgewacht ist. Und sie ist nicht in ihrem Zelt, sondern sie liegt vor ihrem Zelt auf dem Boden und wacht auf. Und fühlt sich gleich ganz schlecht. Also sie hat Schmerzen, ihr ist übel. Und vor allem hat sie so einen Schmerz im Hintergrund von hier hinten am Nacken. Und sie tastet sich da mit der Hand ab und sie merkt auch, da ist irgendwas. Irgendwelche Kratzer oder irgendwas ist, irgendeine kleine Wunde, eine kleine Verletzung ist dort am Nacken. Und ihr geht es total übel. So, und sie richtet sich so auf. So, und das Erste, was sie sieht, ist, ihr Freund, der liegt auch auf dem Boden. Der ist auch nicht in seinem Caravan mehr drin, sondern der liegt auch auf dem Boden, auch auf dem Bauch. Und sie geht dann hin zu ihm und weckt ihn. Und bei ihm ist genau dasselbe. Auch er hat hier so eine kleine Verletzung, Wunde am Nacken. Und auch ihm geht es total schlecht. Und sie wissen nicht, was los ist. Sie wissen nicht, wie sie da aus ihrem Zelt oder Wohnwagen rausgekommen sind, warum sie da am Boden liegen. Und die Erklärung, die sie sich selber geben, du versuchst in so einer Situation eine Erklärung zu finden, die Erklärung, die sie sich selber geben, ist, sie wurden von irgendeiner giftigen Spinne oder so attackiert. Und wegen diesen kleinen Verletzungen so. Naja, und das ist die Story, die halt Kathy dann mit den Eltern teilt. Das hat sich ein Jahr vorher an demselben Campingplatz abgespielt. Und jetzt ist halt die Frage, so, was machen wir mit der Geschichte? Ist das jetzt Zufall? Sind diese beiden Geschichten verbunden miteinander? Was hat es mit dieser komischen Wunde im Nacken auf sich? Ist das etwas, wo es eine Verbindung gibt im Sinne von, wer auch immer da ein Jahr vorher bei Kathy dort an ihrem Nacken irgendwas gemacht hat, hat der oder wer auch immer, was es ist, dann die Möglichkeit gehabt, so diesen als Kathy in Erscheinung zu treten, um zumindest dieses Kind zu täuschen oder so? Wir wissen es nicht. Das ist eine schwere Frage. So. Und ich weiß, so jetzt die Story, die lässt einen auch schon, oder die führt dann auch schon auf gewisse Theorien. Und ich denke, ihr habt dann auch schon schnell welche. Aber am Ende bleibt es, wir wissen nicht, was passiert ist. So. Und über Theorien spreche ich auch gleich noch. Aber das war jetzt mal die Story von Kathy in Mount Shasta. Ich erzähle euch auch gleich noch das zweite Fallbeispiel. Und das zweite Fallbeispiel ist auch sehr, sehr interessant. Also ich habe jetzt schon zwei Fälle rausgezogen, die ich auch persönlich irgendwie sehr interessant finde. Also wo auch ein bisschen so jetzt nicht nur die reine Faktenlage irgendwie verwirrend ist, sondern wo es auch noch gewisse, wie soll man das nennen, feinstoffliche oder spirituelle Aspekte gibt. Gewisse Dinge, die auch verbunden sind, wie eben Kathys Geschichte ein Jahr vorher und dann ein Jahr danach. Wie genau, das lasse ich offen, weil ich es auch nicht weiß. Aber diese Geschichten persönlich erscheinen mir die sehr interessant. Und die nächste Geschichte, die finde ich fast noch krasser in der Hinsicht. Und es gibt viele von diesen Geschichten, sind wirklich mindblowing. Hört sie euch an. So. Aber die Geschichte, die möchte ich auch noch mit euch teilen. Und die Geschichte ist 2004 passiert, in Montana. Und an der Stelle möchte ich daran erinnern, ich war selbst auch mal in Montana. Ich war mal ein Jahr Austauschschüler in den USA in den 80er Jahren. Da war ich 16, bin mit 16 ein Jahr in die USA und dann mit 17 wieder zurück. Und ich habe dort in Montana gelebt. Und Montana, das ist so groß wie Deutschland und hat so viele Einwohner wie Köln oder so. Und die wechseln auch, im Winter sind es noch weniger Einwohner, weil die meisten ziehen dann irgendwo nach Florida oder sowas, ja. Also Montana, es ist wirklich, das Land ist schon fast Wildnis. Und jetzt gerade so als Europäer kann man das echt, wenn man das nicht mal selber erlebt hat und gesehen hat, mit seinen eigenen Sinnen aufgenommen hat, kann man sich kaum vorstellen, wie groß eigentlich diese Wildnis ist in Amerika. Es ist wirklich krass. Diese Montana ist riesig. Und ich habe in der Zeit, wo ich dort war, habe ich auch einige Zeit in der Wildnis verbracht. Ich hatte das Glück, die Gastfamilie, bei der ich war, mein Gastvater, das war auch so ein Outdoor-Man, der ist halt gerne rausgegangen, gerne zum Fischen und zum Blaubeeren sammeln und überhaupt, das war ein Outdoor-Man. Das heißt, wir waren dann öfter auch mal für mehrere Tage wirklich in der Wildnis. Ich habe das in diesem Jahr öfter gehabt. Ja? Und was es mir dann noch gruseliger macht, weil ich dort eben auch in der Wildnis war, in den Bergen, wir auch Dinge gemacht haben, wie eben Blaubeeren ernten. Warum erzähle ich das? Weil das auch eins von diesen Mustern ist, die sich wiederholen in diesen Fällen. Nicht in allen, aber in ganz vielen Fällen auftauchen. Es sind bestimmt ein paar hundert, wo Leute beim Blaubeersammeln irgendwie verschwunden sind. Ja? Und das ist halt ein großes Ding in Amerika, weil wenn Blaubeersaison ist, ey, es sind so viele einfach. Also all diese Dinge habe ich gemacht. Aber ich kann euch sagen, damals, als ich in Montana war, ich habe weder selber dort in der Wildnis auch nur irgendetwas Ungewöhnliches bemerkt, noch habe ich damals irgendwelche solchen Geschichten gehört. Ja, das möchte ich da nur anführen. Aber die Geschichte spielt eben in Montana. Allerdings nicht dort, wo ich gelebt habe. Ich war so eher im Westen von Montana, wo schon Rocky Mountains sind. Die Story, die spielt in den Bighorn Mountains. Das ist so Zentral-Süd-Montana. Bighorn kommt euch vielleicht bekannt vor, weil das ist dort, wo auch der Little Bighorn River ist, wo damals General Custer mit den Indianern gekämpft hat, mit den Sioux und den Schwarzfuß-Indianern, dem Blackfeet Indians und da diese legendäre Niederlage gehabt hat. General Custer Battlefield. Das ist ein Riesending in Amerika am Little Bighorn River, wo die Indianer die US-Kavallerie komplett aufgerieben haben. Und ich glaube, von dieser ganzen US-Truppe, Kavallerie, ist ein einziges Pferd hat überlebt. Ansonsten haben die alle niedergemacht. Riesengeschichte, General Custer am Little Bighorn River. Und dort in der Gegend spielt diese Geschichte, in den Bighorn Mountains. 2004 ist es gewesen. Den Namen habe ich hier aufgeschrieben, damit ihr es leichter recherchieren könnt, wenn ihr wollt. Robert Springfield heißt der Mann. Der war 49 Jahre alt und der war ein erfahrener Outdoor-Man. Erfahrener Outdoor-Man, wie es in Amerika ganz viele gibt, die wirklich immer wieder in die Wildnis auch gehen. Das ist nicht nur Wandern, sondern in der Wildnis sein. Der war Jäger, mit Bogenjäger. Und der hatte auch dazu noch beruflich so eine Survival-Ausbildung. Der war jahrelang ein US-Marine. Und das ist so eine Elite-Einheit, Marine-Infanteristen, die hardcore-mäßigen Drill bekommen, so Survival und unter allen Umständen als Einzelkämpfer irgendwie überleben. Also das war ein Typ, der einfach in der Wildnis absolut erfahren ist. Tough, kräftig, gesund, in der Blüte seines Lebens. Und der ist zusammen mit seinen zwei Söhnen, die beide so im Teenager-Alter waren, ist der von Wyoming aus nach Montana gefahren, in das Crow Reservat. Das Crow Reservat, das ist das Reservat des Crow-Stamms. Das ist ein kleiner Indianerstamm, die Crow-Indians. Die Crow heißt Krähe. Das ist auch genauso geschrieben. Und das hat mit Krähe zu tun. Also diese Indianer dort nennen sich selbst so. Die haben da irgendeine Connection dazu auch. Und also jedenfalls das Crow-Reservat. Und dieser Robert Springfield ist selber ein Mitglied von dem Crow-Stamm. Und deswegen hat er auch das Recht, in diesem großen Reservat auf Jagd zu gehen. Und er ist also mit seinen zwei Teenagern dorthin. Und in die Bighorn Mountains. Und die Gegend, also jetzt die exakte Location, wo sich das jetzt abspielt und wo sie zur Jagd gehen wollten, heißt Black Canyon. Das ist deshalb auch schon interessant, weil es auch wieder eins von diesen Mustern ist, in diesen Missing 411-Geschichten, dass es sehr häufig so ist, dass diese Ereignisse an Orten stattfinden. Es ist Wildnis, aber trotzdem haben auch die Wildnis gibt schon Namen. Das Tal heißt so und so und der Berg heißt so und so. Dass es ganz oft so ist, dass schon die Namen von den Orten schon ein bisschen unheimlich sind. Das ist dann halt ganz oft so Devil's Creek oder Dead Canyon oder solche Sachen. Wo man schon sich überlegt, wie kommen diese Namen? Die Namen sind alle aus dem 19. Jahrhundert, weil vorher waren dort keine europäischen Siedler irgendwo so in diesen Wildnisgebieten weit im Westen der USA. Die Namen spiegeln schon wieder. Übrigens ist das generell interessant. Sollte man vielleicht überall, also auch wenn man bei uns rumläuft, aus Ortsnamen von Dörfern bis zu Wäldern oder Flüssen und Bergen, da kann man oft was rausziehen. Das ist Etymologie. Wo am Ort ihr Namen? Oftmals verrät so ein Name schon ein bisschen was über die Qualität von so einem Ort. Oder eben ist gebunden an irgendein Ereignis, irgendeine alte Erinnerung. Und so scheint mir das dort in Amerika auch zu sein. Ganz oft spielt es an solchen Namen. Und diese Namen kommen halt aus irgendwelchen komischen Geschichten aus dem 19. Jahrhundert, die wir vielleicht gar nicht mehr wissen. Die aber eben auch schon ein bisschen unheimlich sind. Diese Story jetzt spielt im Black Canyon. Black Canyon heißt er, in den Bighorn Mountains. Ja, also Robert kommt dorthin mit seinen zwei Söhnen, alle fit. Er ist echt so eine Art Survival-Man. Und sie trennen sich. Und die Idee ist, dass die beiden Jungs ein bisschen höher, ins bergiges Gelände, ein bisschen höher sind. Und wenn sie dort Elche sehen, sie sind auf Elchjagd, dann sollen die Jungs die Elche ein bisschen in dieses Tal treiben. Und in dem Tal postiert es Papa mit seinem Pfeil und Bogen, um halt Elche zu jagen. Erscheint uns alles komisch als Europäer, aber in Amerika ist es nicht ungewöhnlich. Ja. Und naja, die Söhne sind halt dort den ganzen Nachmittag unterwegs, aber sie sehen kein einziges Tier, sie sehen keinen Elch und irgendwann geht es halt zum späten Nachmittag und sie beschließen halt, okay, wie es bei der Jagd so ist, nicht jede Jagd ist erfolgreich. Ich war übrigens auch mal, das wollte ich auch nicht erzählen, ich war auch damals in meiner Zeit in Montana, ich war auch auf Jagd. Hey, und ich habe gar keine Waffe angefasst. Aber ich war auch auf Bärenjagd. Und ich habe die ganze Zeit immer so gebetet, hey, bitte, lieber Bär, hau ab, weißt du, weil ich will das gar nicht sehen. Aber ich habe es halt gemacht, weil es halt wieder Abenteuer ist und ich jede Chance dort als junger Kerl wahrgenommen habe, halt mit Leuten mitzugehen. Mein Dad war auch kein Jäger, wir hatten auch keine Waffe im Haus. Aber halt, es waren andere Leute, die wir halt kannten und die gehen auf Bärenjagd. Na klar, ich bin immer dabei. Wenn es was zu tun gibt, habe ich es mitgemacht. So. Aber ich war so froh, dass wir den Bären nicht gesehen haben. Aber das ist nur so eine Side-Story. Jedenfalls haben die halt dort auch keine erfolgreiche Jagd. Und die Jungs gehen halt wieder zurück zum Auto, wie es ausgemacht war. Man trifft sich halt wieder am späten Nachmittag. Ja, aber Vattern ist nicht da. Und sie warten eine Stunde, zwei, drei, Vater kommt nicht. Und die Jungs sind schon ein bisschen irritiert, aber haben jetzt eigentlich nicht wirklich Angst. Weil ihr Vater, das ist so, aus ihrer Sicht ist das halt echt der Held. Das ist ein taffer Mann. Und sie können sich nicht vorstellen, dass es da irgendeine Situation gibt, mit der nicht zurechtkommen würde. Was auch immer ist, Daddy wird schon durchkommen. Ja. Aber es geht halt gegen Abend, es wird dunkel und die Jungs beschließen dann doch mit dem Auto halt zu fahren und halt sich zu melden zu Hause und dann letztens Hilfe zu holen. Und tatsächlich diese Hilfe kommt. Das wird noch am selben Abend wird eine große Suchaktion gestartet, wie fast bei allen diesen Geschichten. Das ist eine große Suchaktion, hunderte von Leuten. Da kommt auch schon am ersten, also sehr zeitnah, in der ersten Nacht, also an dem Abend, kommt schon ein Helikopter zum Einsatz mit Wärmebildkameras. Auch das super wichtig. Weil aus der Luft, selbst im Dunkeln, wenn dort irgendwie ein Mensch ist, dann siehst du den durch dieses Wärmebild. Naja, und es wird euch wenig überraschen, diese ganze Suchaktion bringt nichts. Man findet nichts. Der Hubschrauber sieht nichts. Es werden auch Hunde herangebracht, Spürhunde, die Spur aufnehmen sollen. Und auch das ist ganz oft in diesen Fällen so. Die Hunde nehmen eine Fährte auf und das führt sie dann oft in Bereiche rein, wo dann die Helfer sagen, na, der Hund muss sich täuschen, weil hey, der Kind oder die vermisste Person kann jetzt nicht da sein. Es ist völlig groteske Wildnis, einen Sumpf überqueren oder sowas macht ja keiner. So. Aber es kommt ganz oft vor. Oder die Hunde nehmen gar nichts auf. Oder was auch vorkommt, jetzt in einzelnen Fällen, so gibt es auch ein paar Stories, wo die Hunde eine Witterung aufnehmen und dann offensichtlich Angst zeigen. Und dann einen Schwanz einziehen und eher abhauen. Also das kommt auch vor. Bei diesem Fall hier mit Robert, also Hunde werden eingesetzt, hunderte von Leuten und man findet einfach nichts. Die Suche geht 2 Wochen lang. 2 Wochen lang sucht man in diesem doch relativ begrenzten natürlichen Gebiet, diesem Black Canyon, der natürlich Wildnis ist. Da gibt es keine Pfade oder sowas, sondern muss, klar, es ist Wildnis, aber es ist doch letztens überschaubar. Man findet einfach nichts. Nach 2 Wochen wird die Suche auch erfolglos abgeblasen und der Mann gilt halt als verschollen, nie mehr wieder aufgetaucht. Die Story ist ja bis jetzt schon interessant, aber sie geht noch weiter. Ein Jahr später, ist ein anderer Jäger in diesem Black Canyon unterwegs. Er ist alleine unterwegs, erfahrener Outdoorsman, erfahrener Jäger, so ein Typ, der es immer wieder macht. Und der hat es nicht gewusst, diese Sache, was da ein Jahr vorher sich abgespielt hat. Oder es war einfach nicht mehr Thema. Und jetzt, was dieser Mann berichtet, das ist auch wieder so, es ist jetzt ein einzelner Mensch, der sein Erlebnis berichtet. Auch da wieder, wir können jetzt auch das verwerfen und können sagen, naja, der hat nur Bullshit erzählt. Aber ich erzähle euch trotzdem mal die Story, wie er sie erzählt hatte. Und ganz Bullshit kann es ja nicht sein, weil gibt da auch ein paar Fakten, die dafür sprechen. Jedenfalls dieser Jäger, er erzählt, er ist in diesem Black Canyon. Und er fühlt sich wunderbar, alles ist gut, er hat Selbstvertrauen, er hat seine Waffe, alles ist okay. Und dann, während er da so unterwegs ist, und er ist auch nicht auf irgendwelchen Pfaden, er ist wirklich so im Wald, als Jäger, so leise unterwegs. Er erzählt, dass ihm plötzlich auffällt, dass eine Krähe, die sehr aufdringlich, geradezu impertinent die ganze Zeit am Krähen ist. Und irgendwann fällt es ihm auf, so, ey, was ist hier los? Aber man hört die ganze Zeit diesen Krähen-Sound, der so laut ist. Und als er so seine Aufmerksamkeit darauf richtet, spürt er auch irgendwie, also passiert irgendwas in ihm drin. Also er wird auf einmal sehr hellhörig, sehr neugierig. Und er spürt, dass das nicht einfach jetzt nur irgendein Vogelgeräusch ist oder sowas, was halt normal ist, eigentlich, wenn du in der Wildnis bist, sondern er wird neugierig. Was hat es mit diesem Vogel auf sich? Und er folgt diesem Ruf der Krähe. Er möchte die rausfinden. Es kommt aus der Richtung, geht dorthin. Und je näher er kommt, desto mehr merkt er auch so, hey, something strange, also irgendwas Seltsames geht hier ab. Ja. Es kommt er an einem Punkt, so eine leichte, kleine Lichtung, und dort ist ein toter Baum. Allerdings kein Baumstumpf, sondern der steht noch so 3-4 Meter und ist da oben irgendwann mal weggekracht. Und das ist halt, was noch steht. So ein 3-4 Meter hoher Totbaum. Und auf dem Baum obendrauf, in 3 Meter Höhe oder so, sitzt diese Krähe. Und die kräht und kräht, macht die ganze Zeit Terz. Und er sieht die und starrt diese Krähe an. Und plötzlich dreht die Krähe ihren Kopf um, sodass sie genau auf ihn schaut. Und sie schaut ihn an und hört sofort auch das Krähen auf. Und ihm wird klar, so komisch das klingt, aber er hat das Gefühl, diese Krähe hat ihn gerufen. Und jetzt, wo er dort ist und sie anschaut, hört sie auch sofort auf und sie schaut ihn an. Und sie haben erstmal so ein paar Augenblicke Augenkontakt, Krähe und Mensch. Und dann schaut die Krähe auf einmal so nach unten. So. Und er folgt ihrem Blick, schaut auch nach unten. Und dann sieht er, unten an diesem toten Baum ist unten ein Totenschädel. Direkt neben dem Baum. Und hey, boah, in dem Moment, hey, kriegt er wirklich richtig tiefe, tiefe Angst. Aufgrund von dieser ganz außergewöhnlichen Situation, wo er gerade drin ist. Da ist, was für uns rationale, moderne Menschen eh schon schwierig ist, diese merkwürdige Beziehung zu dem Tier. Und dazu möchte ich nur sagen, hey, dass es Beziehungen gibt zwischen Mensch und Tier, auch auf einer feinstofflichen, ich möchte fast sagen, auf einer schamanischen Ebene, ist nichts Neues. Das wissen wir Menschen. Allerdings gibt es nur wenige, die das haben. Das ist eben dieses Schamanische. Ein Schamane, für den ist es banal, was ich hier erzähle, weil die ständig irgendwie in Austausch auch sind mit der Natur, mit Tieren und mit Pflanzen und so weiter. Aber jetzt für uns moderne Menschen ist das natürlich etwas, was in unserem Leben fast nie vorkommt. Es kann auch bei uns vorkommen. Ich habe euch selber schon mal eine Story erzählt. Vor ein paar Monaten war das hier, wo ich mal auf einem ganz harmlosen Ausflug diesem entlaufenen Pferd begegnet bin. Habe ich euch erzählt? Erinnert euch dran? Könnt ihr mal nachschauen, ist irgendwo auf dem Kanal noch da. Und das Pferd, ich hatte dann auch das Gefühl, das Pferd, es kommuniziert mit mir. Und das Pferd hat mir kommuniziert, ey, helf mir, ich habe mich verlaufen. Das war so krass. Und solche Geschichten gibt es, das möchte ich damit sagen. Also für mich ist das nicht etwas Unglaubwürdiges, wenn ein Mensch sowas erzählt. Ich habe selber solche Dinge erfahren und ich weiß einfach, also es gibt Menschen, für die ist das ist, was sie die ganze Zeit machen. Das ist, wenn du halt einfach ein anderes Verhältnis hast zur Natur. Aber die meisten modernen Menschen, wir sind da so losgelöst, dass wenn wir dann so eine Erfahrung machen, dass sie uns vor allem halt unheimlich erscheint. Und wir so ein ganz komisches Gefühl haben. Und so war es eben auch bei diesem Jäger. Und spätestens in dem Moment, wo er da den Totenschädel sieht, hat er einfach richtig Angst bekommen. Ne? Und er hat sich aber klug, wie er ist. Er hat, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich mit einem GPS oder so kurz den Ort, wo er ist, wie sagt man das, festgehalten und er ist dann so schnell er kann raus aus Black Canyon zurück zu seinem Auto, bis er wieder Funkkontakt hat, also so Handy und hat dann halt die Behörden angerufen und ja, die kommen, schicken so einen Suchtrupp und er schickt die genau an die beschriebene Stelle, zeigt es ihnen auf der Karte, hier, gibt ihnen die Daten und die Behörden kommen dorthin. Ein paar Stunden später. Die Krähe ist nicht mehr da. Aber tatsächlich, sie finden an der beschriebenen Stelle, finden sie diesen toten Baum und sie finden den Totenschädel dort. Aber sie finden auch nicht nur den Totenschädel. Weil, wie sagt der Jäger, der ist gleich weg, der hat es sich nicht näher angeguckt. Da ist dieser Totenschädel. Neben dem Totenschädel haben sie noch ein, zwei weitere Knochen gefunden, die man später auch alle dem vermissten Robert zuordnen konnte, auch der Schädel. Daneben stehen die Stiefel von dem Verschwundenen. Und die stehen dort schön nebeneinander, wie man sie halt, wenn man sie abstellt. Neben dem Paar Stiefeln ist ein Gürtel, ein Gürtel von dem Vermissen. Und dieser Gürtel ist, der liegt da einfach nicht nur rum, sondern der ist fein säuberlich aufgerollt, zusammengerollt, liegt neben den Stiefeln. Und da noch daneben war die Jacke, also eine warme Winterjacke, die der anhatte. Und die war daneben gelegen. In der Jacke noch Portemonnaie, Pass, Geld, alles von ihm so. Das hat man dort gefunden, so. Ein Jahr später. Ja, und die große Frage, also da stellen sich jetzt natürlich ganz viele Fragen, so, aber die große Frage ist, wo war dieser Robert, als diese Suchaktion nach ihm ging? Denn dort, wo dieser Baum ist und wo die Überreste von ihm gefunden wurden, ein Jahr später, das ist mitten im Black Canyon. Das ist genau dort, wo, also wirklich in der Gegend, wo die Jungs ihren Vater vermutet haben, wo er wartet, wo er halt irgendwo seinen Platz hatte. So. Also nicht weit weg. Das heißt, wenn der dort an dem Baum gestorben wäre, aus welchen Gründen auch immer, weil später hat man dann, es muss ja immer dann irgendeine offizielle Todesursache geben, es gibt dann Lebensversicherung und allen Kram. Und auf die offizielle Erklärung, die man dann gemacht hat, ist, der wurde vom Baum erschlagen. Kann ja passieren, ja. Baum kippt, bist erschlagen. Das Ding ist nur, wenn halt solche Dinge passieren, ja, gar nicht so selten, aber dann findet man den ja, das ist ja das. Dann wäre das eben einer von diesen vielen, vielen Fällen, ja, ein Unfall in der Natur passiert, aber du kannst du siehst das Szenario. Die Frage ist, warum hat man denn den in diesen zwei Wochen, wo gesucht wurde, nicht gefunden? Wenn der mitten im Suchgebiet verletzt oder sterbend irgendwie sein würde. Warum hat man den nicht gefunden? Wo war er die Zeit? Das ist das Entscheidende. Genauso wie bei der Geschichte vorher. Wo war der Junge in der Zeit? Weil es kann nicht sein, dass man den übersehen hatte. Und letzten Endes wissen wir es nicht, wo er war. An dieser Geschichte so spannend ist, und deswegen habe ich sie auch rausgesucht, ist eben auch diese Verbindung zu dem Thema Crow und Krähe. Ich meine, vielleicht ist es auch wirklich einfach nur Zufall. Und man kann sich damit zufrieden geben. Manche von euch werden sich vielleicht damit zufrieden geben. Naja, ist halt ein Zufall. Es ist im Stammesgebiet der Crow. Warum die überhaupt Crow heißen, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Da müssen wir auch mal näher nachgehen. So, welche Mythologie haben die? Aber das ist ein Thema in ihrem Stamm. Ja, also das ist nicht so, dass das dann von den Engländern nur so genannt wurde. Also die haben in ihrer Indianersprache heißen die auch Crow. Ja. Ist es jetzt Zufall, dass es im Crow-Gebiet stattfindet und dass eine Krähe diese entscheidende Rolle spielt? Ich weiß es nicht. Wie auch immer, was ihr mit dieser Geschichte macht, ist an euch. Wie mit dem ganzen 411-Phänomen. Aber aus meiner Sicht ist es nachvollziehbar, ist es glaubhaft. Weil ich, wie gesagt, das selbst nachvollziehen kann oder das für mich nicht so unwahrscheinlich ist, dass es eben diese Beziehung gibt zwischen Mensch und Natur. Und das scheint mir kein Zufall zu sein, dass es im Crow-Gebiet stattfindet und dass auch eine Krähe irgendwie mit der Auflösung von diesem, zumindest nicht mit der Auflösung, aber dass man zumindest dann die Spuren gefunden hat. Das ist auch mal wichtig dann letztens für die Angehörigen, dass die Story vorbei ist. Okay, wir wissen jetzt, wir haben Gewissheit, der Robert ist tot, wir haben auch noch irgendwie etwas, was wir beerdigen können, wo... Das ist ja wichtig für die Familie. Das Schlimmste ist aber für die Hinterbliebenen so eine Ungewissheit, wenn du nicht weißt, was ist. Das tut ja viel mehr weh. Ja, aber was jetzt an der Story ist, was mit Robert passiert ist und wo er in dieser ganzen Zeit war, wo man intensiv nach ihm gesucht hat, das ist die große Frage. Ja, jetzt kommt der schwierige Teil von dieser Sendung. Was ist da los? Wir sind alle neugierige Menschen, wir wollen ja wissen, weißt du, bisher sind es Geschichten. Und okay, du kannst natürlich jetzt jede einzelne Geschichte, kannst du dir vielleicht irgendwie zurecht erklären. Und es ist ja auch tatsächlich so, die Menschen sind so vielfältig, es gibt so viele unglaubliche Möglichkeiten und Geschichten und manchmal auch die krassesten Shit-Happens-Geschichten. Und du kannst vielleicht jede einzelne, kannst du dir dann, damit du nicht selber in die kognitive Dissonanz fällst, kannst du dir irgendwie erklären. Ja, und es gibt da auch wirklich krasse Dinge in der Wirklichkeit. Truth is stranger than fiction. Die Wirklichkeit ist oft seltsamer als die Fiktion, als die Erfindung. So, manche Dinge kannst du ja nicht ausdenken. So. Und klar, wenn du jetzt alles immer nur einen Einzelfall anschaust, kannst du vielleicht immer irgendwie dir eine Erklärung bringen, die zwar vielleicht nicht wirklich sinnvoll ist, aber die dich beruhigt. Ja. Aber wenn man es jetzt in der großen Masse anschaut, diese vielen, vielen Fälle, die sich auf über 1000 addieren, wo du eigentlich keine wirkliche Erklärung geben kannst, dann haben wir es in der Gesamtheit schon mit einem Phänomen zu tun. Und natürlich spekulieren Leute, machen sich viele, viele Gedanken. Und wir können mal durch so ein paar Theorien, und mehr sind es nicht, weil wir haben keine Beweise, können wir mal durchgehen. Was ist da los? Was passiert mit diesen Leuten? Eine Idee, eine Theorie ist, dass es sich um Kriminalität handelt. Der Haken daran ist, dass es eben über viele Generationen geht. Dass es bis ins 19. Jahrhundert geht. Dass wir es also nicht mit einem Täter oder einer Tätergruppe haben, sondern dass es über viele Generationen schon mal geht. Das ist schon mal komisch. Aber trotzdem ist es ja nicht auszuschließen, dass es das Ergebnis ist von menschlichen Handlungen. Und an der Stelle stelle ich mal so als Frage in den Raum, ist es denn für uns völlig ausgeschlossen, dass es sowas gibt wie Breakaway Civilizations? Ich habe da schon mal zu diesem Thema Breakaway Civilization eine ganz eigene Sendung gemacht. War eine der ersten Sendungen. Viele von euch kennen die noch gar nicht. Mal weit zurückscrollen auf diesem Kanal, so glaube ich in den ersten 5 Sendungen oder so, habe ich mich dem mal gewidmet. Und da ging es eigentlich um ganz andere Aspekte von einer Breakaway Civilization. Eher im Sinne die Frage, gibt's vielleicht Menschen, die auf einem anderen technologischen Stand sind, also möglicherweise einen, der viel weiter ist als wir, die das aber nicht mit uns teilen, die sozusagen irgendwo parallel zu uns existieren und aber halt in einer anderen Wirklichkeit, im Sinne von, dass sie sich zurückziehen und über gewisse Technik verfügen. Kann das sein, dass sowas vielleicht sogar über Jahrhunderte, möglicherweise über Jahrtausende gibt? Und die Frage ist halt so, diese Geschichten spielen alle in Amerika, ist es denkbar, dass es dort so kleine Breakaway Civilizations gibt. Und es muss auch, das Wort Civilization ist dann vielleicht zu groß, weil es können ja auch nur ganz kleine Gruppen sein. Aber möglicherweise gibt es sowas. Und es gibt tatsächlich, die Geschichten habe ich auch schon vor vielen Jahren gehört. Es gibt immer wieder Gerüchte in Amerika, beispielsweise aus den Appalachen. Das ist dieser große Gebirgszug im Osten des Landes, der sich so von Norden bis weit in den Süden runterzieht, die Appalachen. Und nicht alles, was wir glauben über Amerika zu wissen, stimmt so. Es gibt definitiv in den Appalachen schon, also was es sicher gibt, ist, dort gibt es Orte, dort gibt es Familien, die so weit off sind von der Zivilisation, dass die über mehrere Generationen halt irgendwo in der Wildnis leben. Und also solche Leute gibt es auf jeden Fall. Die Frage ist, jetzt im Sinne von der Idee einer Breakaway Civilization ist, gibt es vielleicht sogar noch Leute, die da noch weiter außen stehen? Die auch überhaupt nie mehr irgendwo in einem Supermarkt mal zu sehen sind oder sowas. Ja? Und wie gesagt, es gibt schon diese Fälle von Leuten, die extrem außerhalb der Gesellschaft leben. Ganze Familien, über Generationen hinweg. Es gibt Fälle, das ist wirklich ein trauriges Kapitel auch, von Inzucht, wo Familien die ganze Zeit über 3-4 Generationen nur im eigenen Saft brüten. Und, krasse Geschichten so. Ist es denkbar, dass es das noch einen Schritt weiter geht? Dass es wirklich Leute gibt, die sich vielleicht schon im 19. Jahrhundert oder früher komplett dort rausgenommen haben und die eine eigene, ja, Zivilisation wäre dann zu viel vom Wort her, aber vielleicht eine Art Stamm gründen oder sowas. Und die dann vielleicht nach 5 Generationen überhaupt nicht mehr dieselben Wert- und Moralvorstellungen haben wie wir. Also ich würde das für denkbar halten. Sehe aber auch, dass diese Theorie natürlich Schwächen hat, weil sie nicht alle diese Phänomene erklären kann. Aber das ist so eh so, jetzt wo ich über Theorien spreche, möglicherweise hat dieses Phänomen Missing 411 ja verschiedene Hintergründe. Jetzt gibt es wirklich verschiedene Erklärungen. Manche Stories würden sich so erklären lassen, andere wieder nicht, weil es vielleicht verschiedene Dinge sind. Es muss nicht alles dieselbe Ursache haben, das will ich damit sagen. Und möglicherweise könnte das eine Rolle spielen, dass es also tatsächlich Menschen gibt, die aber so außerhalb von unserer Zivilisation leben, so verwildert sind, dass es damit zu tun hat. Das ist eine Theorie. Wenn wir jetzt schon bei der Theorie sind, dann führen wir das mal noch ein bisschen weiter aus, diese Idee von, gibt es möglicherweise so Breakaway-Menschen? Eine noch größere Frage wäre, gibt es möglicherweise andere Lebewesen, von denen wir noch nichts wissen? Das große Thema Kryptozoologie. Hey, und Kryptozoologie ist super spannend. Das habe ich schon seit Jahren auf dem Schirm, meine eigene Sendung dazu machen. Nur zum Thema Kryptozoologie, über die Fälle, die es da gab und wie es auch historisch war. Wissen wir wirklich über alle Tiere, über alle Fauna komplett Bescheid? Es gab Zeiten, Kryptozoologie, weißt du, da haben Seefahrer haben erzählt, boah, es gibt auf den Meeren gibt's irgendwelche Riesenkaimane oder sowas. Und natürlich, jeder hat am Land gesagt, nein, das ist euer Seefahrergarn. Das ist auch wieder so. Ihr sitzt da in eurer Bubble auf dem Schiff und wer weiß, was ihr euch da alles zusammenreimt. Und das hat man jahrhundertelang hat man das genauso abgetan. Das ist halt Quatsch. Das ist halt Seefahrer-Story. Vielleicht lügen die auch gar nicht, vielleicht glauben die es selber, aber es gibt es eigentlich nicht wirklich. Bis man dann irgendwann mal dann Spuren gefunden hat von Riesenkaimanen. Dass da mal so ein Fangarm am Strand angespült wird. Und heute sind wir schon so weit, auch mit hier Tiefseeforschung, die ja immer noch in den Kinderschuhen steckt. Und man weiß fast nichts über die Tiefen der Ozeane. Aber diese wenigen Tiefboote, die man da schon runtergeschickt haben, ja, es gibt sogar Filmaufnahmen von solchen Kaimanen. Heute ist überhaupt kein Zweifel mehr. Klar gibt's die. Es gibt Riesenkaimane, die auf Waljagd gehen und sowas. Das hätte man auch, jahrhundertelang hätte man das nicht glauben können, aber es ist wahr. Und tatsächlich Kryptozoologie, es gibt immer wieder Fälle, wo wir halt neue Lebensformen entdecken. Und jetzt ist halt die große Frage, und ich formuliere es nur als Frage, sage ich euch, bei all diesen Theorien, ich stelle euch die Theorien vor. Es ist nicht so, dass ich sage, die stimmt oder so. Vielleicht die gängigste Theorie bei diesem Missing 411 Phänomen ist eben, vielleicht gibt es irgendeine Lebensform hier auf der Erde, die für diese Fälle verantwortlich ist, die wir noch nicht kennen. Und die große Schlagzeile wäre Bigfoot. Und ich weiß, das ist der Moment, wo dann viele Leute sagen, naja, okay, das ist halt Quatsch. Und ich sage auch nicht, ey, ich glaube jetzt an Bigfoot. Aber als Freigeist, weißt du, stellt sich schon die Frage, ist es völlig ausgeschlossen, dass es nicht nur Breakaway-Menschen gibt, sondern ist es völlig ausgeschlossen, dass es neben dem Menschen vielleicht noch eine andere Gattung gibt, die kein Tier ist, die vielleicht aber auch nicht Mensch ist wie wir? Ist das völlig unvorstellbar? Fakt ist, oder zumindest ist das, was uns die Wissenschaft sagt, dass es sowas ja mal gegeben hat, in früheren Zeiten. Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Neandertaler und der Homo sapiens auch in derselben Zeit gelebt haben. Und das sind zwei verschiedene Gattungen. Hau ich mich jetzt mit den Biologiebegriffen genau in Spezies? Aber ein Neandertaler ist kein Homo sapiens. Ist kein Mensch wie du und ich. Also so definiert es die Wissenschaft. Das heißt, die Wissenschaft räumt da auch ein, es gab auf jeden Fall schon Zeiten, wo es verschiedene menschenähnliche Gattungen gab auf der Erde. Und können wir das ausschließen, dass das heute nicht mehr ist? Ist es auszuschließen, dass wirklich in den Wildnisgebieten, und diese Story spielen sich alle in der Wildnis ab, dass sich dort noch vielleicht kleine und kleinste Populationen halten? Klar, die große Frage, die dagegen kommt, ist, warum hat man noch nie was von denen gesehen? Das ist das Ding. Ich meine, klar, es ist Wildnis. Und das muss man sich auch, wir als Europäer, immer wieder klar machen. Wir haben kein Verständnis dafür, wie groß Wildnis ist, wie groß es in Amerika ist. Das ist unglaublich. Ich spreche da immer wieder gerne auch darüber. Aber ey, als ich damals in Montana auch war, the Big Sky Country nennen sie es, du kannst als Europäer, ey, es ist wirklich krass, wie groß ist es. Wenn du dort stundenlang durchs Land fährst und einfach nichts ist. Ich war da mit meinem Gastdad, ein Outdoor-Man, haben wir mal so einen Bootstrip gemacht in Missouri runter, der auch schon so in Zentralmontana und so fließt, der ein Riesenfluss. Und da sind wir tagelang den Missouri runter und tagelang siehst du keinen einzigen Menschen, du siehst nichts Menschliches. Du siehst noch nicht mal einen Baum oder sowas. Es ist einfach nur Steppenlandschaft, tagelang, ja, nichts anderes. Es ist so krass, wie groß dieses Land ist. Und ist es wirklich völlig unvorstellbar, dass gerade wenn es dann so, und diese ganzen Missing 411-Geschichten, die spielen dann eben in bergigen Terrain, ist es wirklich völlig unvorstellbar, dass es dort noch kleine Populationen von anderen Lebensformen gibt? Als Frage muss ich sagen, als Freigeist kann ich nur sagen, also ich halte es nicht für unvorstellbar. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich halte es, meine Gedanken sind dort durchaus offen in der Richtung. Interessant ist an der Stelle doch auch, wenn wir so über. Und ich weiß, das klingt einfach so albern, wenn man darüber redet, dann klingt es so unglaubwürdig, ja, Bigfoot und so, ja. Weil das halt so ein Begriff ist, der dann auch, ja, von Hollywood geprägt ist, da kennen wir irgendwelche lustigen Filme und so weiter. Und deswegen kommt man da sehr schnell auf so ein unglaubwürdiges oder geradezu albernes Terrain. Aber Bigfoot, der Name klingt auch schon so albern, aber da gibt es dieses Phänomen, ich meine, die Indianer erzählen auch davon. In Amerika spricht man auch von einem Sasquatch. Das ist ein Indianerwort. Es gibt ganz viele Indianerlegenden von verschiedenen Stämmen, die solche Geschichten erzählen. Dass es da halt noch andere Brüder und Schwestern gibt, die nahe Menschen sind, die aber keine Menschen sind. Naturvölker haben damit kein so ein großes Problem. Und jetzt sage ich schon Naturvölker, weil ich nicht nur auf Indianer gehe. Tatsächlich kennen wir solche Geschichten auch von anderswoher. Die ganze Missing 411-Reihe fokussiert sich auf Nordamerika. Mittlerweile, glaube ich, geht Samuel Poleides auch schon, vielleicht hat er auch schon ein Buch rausgebracht mit anderen Fällen. Aber der Fokus ist auf Nordamerika. Aber wir haben solche Geschichten auch anderswoher. Und an der Stelle möchte ich nur mal an das Phänomen Yeti erinnern. In den Höhen des Himalaya, in Tibet, Nepal, Nordindien. Und da möchte ich mal dran erinnern an die große Tim und Struppi Doppelfolge, die ich hier gemacht habe. Da habe ich unter anderem auch vorgestellt, Tim in Tibet. Ein Comic, ich habe es nicht mehr im Kopf, 50er oder 60er Jahre geschrieben ist. Keinesfalls später. Lange vor Missing 411, bevor uns diese Geschichte so durch Poleides bewusst gemacht wurde. Und dort in der Story, bei Tim und Struppi, wo der Yeti vorkommt, klar, ich basiere jetzt meine Wahrheit nicht auf einem Comic oder sowas. Aber der Hergé, der die Comics gemacht hat, natürlich ist die ganze Story ist sein geistiges Werk, es ist eine Fiktion. Aber Hergé, und das macht ja diese Tim und Struppi-Comics auch so spannend, der hat eben super gut recherchiert. Der hat jedes Detail recherchiert, Architektur, was für Klamotten haben die Leute an und so. Das heißt, das ganze Setting, wo die Story spielt, ist sehr wohl recherchiert und ist sehr wohl ein Realismus. Und er greift eben auch, egal, er geht dann auch gerne in Grenzbereiche rein, so irgendwelche freakigen Techniken und paranormale Phänomene. Aber was sie dort einbauen oder was Hergé einbaut in dieser Tim und Struppi-Geschichte, ist eben über diesen Yeti, wie er das darstellt, das basiert eben auf Erzählungen, die letztens die Tibeter haben. Ja. Und das Krasse ist, in dieser Story bei Tim und Struppi, es ist fast wie ein es erinnert so an diese Missing 411-Fälle. Da ist die Story bei Tim und Struppi, da gibt es einen Flugzeugabsturz hoch in den Bergen. Und der Junge, ein Junge, Chang heißt der, das ist ein Freund vom Tim, der überlebt diesen Flugzeugabsturz. Und der Tim spürt es in sich drin. Er spürt es auf telepathische Art und Weise, hey, der Junge ist nicht tot. Alle spricht dagegen, Flugzeugabsturz, absolute Wildnis. Selbst wenn er überlebt hätte, wie könnte er dort überleben in den Bergen oben? Es gibt keine Hoffnung. Aber Tim, irgendwie, weißt du, telepathisch spürt er diesen Jungen in ihm, der ihn ruft, so um Hilfe ruft. Und ja, Tim setzt alles in Bewegung, fliegt dorthin und ab in die Berge hoch und er sucht dieses Wrack von dem Flugzeug, um von dort aus dann den Jungen zu suchen. Und sie entdecken das Wrack. Das Wrack wurde auch schon vorher entdeckt von Hilfsteams und so, aber halt keine Überlebenden. Und Tim kommt dann selber so an dieses Wrack ran und sucht den Jungen, aber keine Spur von ihm. Und dann ist es so, in der Story, dass er dann plötzlich ganz weit oben an so einem unzugänglichsten, steilen Felshang entdeckt er plötzlich, und er schaut zum Fernglas, entdeckt er einen Schal. Das ist der Schal von dem Jungen. Und die Frage ist, hey, wie kann denn der Junge da hochkommen? Das ist absolut krass so. Und der Tim klettert dann hoch, schafft es natürlich. Und die Story, um die kurz zu machen, was in der Story passiert ist, ein Yeti hat den Jungen gerettet, entführt. Es ist irgendwo beides. Ja, er hat den Jungen mitgenommen und hat ihn in eine Höhle gebracht, hat ihn dort irgendwie so eine Art Quartier gegeben, hat sich um den Jungen gekümmert, dass er was zu essen bekommt, allerdings halt nur wirklich rudimentär, Beeren, Wurzeln und so. Und das übrigens, das kommt auch bei diesen Missing 411-Fällen immer wieder vor. Oft sterben die Menschen da und es ist kein gutes Ende, aber oft genug, wie vorher die Geschichte, die ich euch erzählt habe, von einem kleinen Jungen, oft überleben die und denen ist nichts passiert. Es gibt so Geschichten, wo Kinder über mehrere Tage vermisst werden, in übelster Wildnis mit krassem Klima, Wetter, Schnee und alles und eigentlich keine Chance haben, aber sie überleben und sie werden dann gefunden und später erzählen Kinder genau solche Sachen. Ja, ich war da in der Höhle. Ja, der große Wolf hat mich gefüttert oder der große Bär oder solche Geschichten so. Und das, was ich halt so interessant finde, ist, dass also Hergé von diesen Geschichten schon in den 50ern und 60ern wusste, weil die eben in Tibet genau solche Geschichten sich erzählt werden. Aber was darauf fällt, ist, dass dieses Muster sich mit dem 411 deckt. Also dass eben in der Geschichte der Yeti unfassbare Möglichkeiten hat, sich in der Natur zu bewegen, viel schneller, viel kräftiger ist. Dass der Yeti dieses Kind, sich um das Kind auch irgendwie kümmert. Also der frisst es nicht einfach oder sowas wie ein Raubtier, sondern der empfindet schon irgendeine Empathie für das Kind. Aber es kann auch schief gehen. Und tatsächlich ist es so, in diesem Tim und Struppi-Comic, und deswegen erwähne ich das und gebe dem jetzt hier auch so viel Raum, da kommt halt auch noch dieser Aspekt rein, des Feinstofflichen, des Spirituellen, des Telepathischen. Sowohl der Tim, der irgendwie das wahrnimmt in sich, als auch, und da kommt dann in der Story, kommen dann auch diese tibetanischen Lamas noch ins Spiel. Ein Klöster, wo der eine dann so eine Vision hat und das Levitieren anfängt und dann irgendwie mit dem Yeti kommuniziert. Und auch das ist jetzt nicht, was sich Hergé ausgedacht hat, sondern er webt sozusagen in seinen Comic, bringt er halt diese echten Mythen rein, die tatsächlich dort bestehen im Himalaya. Und da ist es halt ähnlich. Es ist so eine abgelegene Region und ist es komplett für uns auszuschließen, dass es dort solche Art von Lebensformen gibt? Ich weiß es nicht. Ich finde auf jeden Fall, halt, dass das Muster sich da so annähert, so interessant. Ja. Frage ist natürlich, ob man jetzt auf Tiere geht, ob es irgendwelche, also Kryptozoologie ist, oder ob wir es möglicherweise mit Lebensformen haben, die nah am Menschen sind. Die große Frage, die sich natürlich bei diesen ganzen Theorien stellt und die man als Skeptiker einwenden muss, warum haben wir dann noch nie welche von denen gesehen? Wirklich ganz offensichtliche Spuren. Oder sogar ein Gefangen oder sowas, oder dass jemand zu uns kommt. Warum hat man nie einen Leichnam gefunden, ein Kadaver? Warum hat man nie beispielsweise auf Kamera wirklich so ein Lebewesen mal gefilmt? Es gibt natürlich Filmaufnahmen, aber die sind alle sehr kritisch, weißt du, so. Klar gibt es da Leute, die machen Yeti-Fakes und so weiter, schwierig. Und die Frage ist ja völlig berechtigt. Es gibt ja gerade heutzutage gibt es ja auch viele Kameras, die in der Wildnis aufgebaut sind, vor allem von Biologen, um mal Tiere zu beobachten, Verhaltensforschung und so weiter. Und so Kamerafallen sozusagen, die ausgelöst werden, und dann machst du Bilder von. Da müsste doch irgendwann mal, auch mal so ein Lebewesen an da sein. Ja? Aber was ist, wenn wir es eben nicht hier mit irgendwelchen Tieren zu tun haben, sondern tatsächlich mit einer Lebensform, die, wie soll ich sagen, die eine Art Intelligenz hat und die vielleicht kapiert, dass sie gesucht wird und die vielleicht auch versteht, was eine Kamera ist und die alles darauf anlegt, eben gerade nicht entdeckt zu werden. Ein Tier macht das nicht. Klar, ein Tier zieht sich auch zurück und ist schüchtern. Da gibt es auch krasse Fälle in Amerika, weißt du, wie nah manchmal so ein Raubtier an dir ist, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Aber grundsätzlich versucht ein Tier vielleicht sowas nicht zu vermeiden oder es checkt jetzt nicht eine Kamerafalle. Aber möglicherweise gibt es ja welche, die das schon checken. Eben, wenn es eben sowas gäbe wie eine Art Yeti oder Bigfoot, dann könnte ja das genau eine Qualität sein, dass es eben eine Intelligenz ist. Aber eine Intelligenz, die auch ein bisschen anders gewichtet ist als bei uns. Denn auch dieser Aspekt kommt hier immer rein. In den Fallbeispielen habe ich genau die beiden auch reingebracht, wo es eben so auch so, ja, diese telepathischen Aspekte gibt. Dieses Zusammenspiel von Mensch, Natur und möglicherweise wäre dann noch dieses Dritte, was aber auch Teil der Natur ist. Eben was, vielleicht ist es so, dass so eine Lebensform das einfach auch instinktiv, intuitiv einfach eher auch spürt, wo andere Menschen sind und wo es verfolgt wird. Und deswegen eben nicht in so eine Kamerafalle reinläuft. Dazu muss man auch noch sagen, ich kann es immer wieder betonen, die Wildnis ist so unfassbar groß. Ja, das ist so eine, und da im Vergleich zu der Größe der Räume sind natürlich auch dann diese paar Biologenkameras, das ist nicht viel. Das muss man auch sagen. Trotzdem ist, denkt man sich, wenn es einfach nur Tiere wären, müsste man davon finden. Ja. Aber es sind eben immer diese Aspekte drin, dass es mal auch mit einer Art Intelligenz zu tun hat. Dass es nicht ein rein tierisches Verhalten ist, sondern als ob dort möglicherweise so eine menschenartige, ähnliche Lebensform ist. Möglicherweise sind es auch wirklich selbst Menschen. Ich habe schon diesen Aspekt rausgebracht von Breakaway, dass sie sich über viele Generationen vielleicht schon abgespalten haben von den Menschen und irgendwie einen eigenen Kurs angelegt haben. Ja, das ist eine von den vielen Theorien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, von den Theorien, es gibt keine, wo ich sage, ja, so ist es und die fechte ich jetzt durch. Ich schaue mir die verschiedenen Theorien an und es sind vielleicht höchstens Wahrscheinlichkeiten. Und auch nur meine Einschätzung. Und die möchte ich euch nicht reindrücken, weil grundsätzlich habe ich als Freigeist kein Problem damit zu sagen, guck mal, hier ist ein Phänomen, hier gibt es was, was wir nicht wissen. Das ist es, was ich euch dauernd sage. Du musst nicht alles wissen, nur Dr. Faustus muss alles wissen. So, wir können es auch einfach akzeptieren, hey, guck mal, hey, Erde hält noch ein paar Überraschungen für uns bereit. Wow, möglicherweise, das ist nur so am Rande reingewähnt, möglicherweise wissen wir auch viel zu wenig, was in der Erde passiert. Ja, ich meine, weil das ist auch in diesem Phänomen, kommt es immer wieder vor, dass man sich einfach fragt, wo waren denn die Leute die ganze Zeit? Immer wieder tauchen in Geschichten auch Höhlen auf, also irgendwas, was nicht an der Erdoberfläche stattfindet. Und die Frage ist halt auch die ganze Zeit, wie bei den Fällen, wo war derjenige, den man sucht, während man ihn sucht? Wenn er später wieder mitten in dem Gebiet auftaucht, wo war er? Möglicherweise, warum hat keine Wärmebildkamera den gefunden? Ja, weil möglicherweise dieser Mensch wirklich auch versteckt war. Und vielleicht in Höhlen irgendwo ist es undenkbar, dass es in irgendwelche Lebensformen gibt, die sich eben verstecken von der Oberfläche, die nur manchmal rauskommen. Ich sag nicht, dass es ist. Ich weiß, es ist absoluter freaky Shit. So. Ich erzähle euch nur diese Geschichte und teile so ein bisschen meine Gedanken. Ich bin auch ein Unwissender in dieser Story. Aber ich würde es nicht so ganz ausschließen. Das heißt, diese Theorie erscheint mir von allen noch am nachdenkenswertesten so. Es gibt auch noch weitere Theorien und die kann ich auch noch mit euch teilen. Viele Leute bringen diese Fälle in Verbindung mit dem Abduction-Phänomen. Abduction ist eigentlich auch nur Englisch, heißt auch nur sowas wie Entführung. Aber es ist dort ganz spezifisch auf Abduction-Phänomene, die stehen in Verbindung mit UFOs oder Aliens. Und da gibt es auch ganz viele Geschichten. Und auch da ist es so, wenn Leute solche Geschichten erzählen, würde ich nicht von vornherein sagen, das ist irgendein Fantast, irgendein Angeber oder irgendein Spinner oder was. Sondern Leute erleben krasse Dinge so. Nur wie du es dann erzählst, da schwingt schon immer deine eigene Interpretation rein. Und ähnlich bei dem Thema Alien-Mythos, wo ich ja eine ganze Sendung gemacht habe, ist es halt so, dass bei dieser Erklärung halt auch unser Zeitgeist mit reinschwingt. So erklären wir es uns halt heute. Es sind vielleicht irgendwelche Aliens und so. Ich kann keine Theorie komplett ausschließen, aber die ist für mich nicht allzu wahrscheinlich. Unter anderem auch, weil das halt immer, diese Fälle immer mit der Wildnis zu tun haben. Warum? Ja? Also für mich allein schon der Fakt, dass all diese Fälle in der Wildnis zu tun haben, der zielt doch förmlich auf in der Biologie zu gucken, ja? Als jetzt nach Aliens zu schauen. Aber gut, das ist eine von den Theorien. Ne? Eine weitere Theorie ist, und da bin ich noch weiter weg, ist, dass man sich jetzt halt irgendwie dämonologisch erklärt, dass es halt irgendwelche Dämonen sind. Vielleicht ist es ein freaking Werwolf oder sowas. Ja? Aber da sage ich noch viel mehr. Da kann ich noch weniger mit anfangen. Das ist tatsächlich, ich meine, es klingt so albern, ich sehe schon die Kommentare. Hey, was, du glaubst an Bigfoot? Nee, sage ich so nicht. Aber ganz ehrlich, mit der Bigfoot-These kann ich eher umgehen als mit der Alien-These oder gar mit der Dämonen-These. Weil da wäre es erst recht so, warum ist es dann immer in der Natur? Wenn es irgendwelche Dämonen gäbe, dann könnte das bei uns genauso passieren. Aber in Europa zum Beispiel gibt es weniger solche Geschichten. Es gibt noch auch vermissten Fälle. Und möglicherweise liegt es auch daran, dass wir in Europa noch keinen David Poleides haben. Aber ich meine, in Europa werden wir nicht so viele finden, weil wir schon so lange keine Wildnis mehr haben. Oder zumindest wir in Mitteleuropa. Wir haben das nicht wie in Amerika. Und deswegen, glaube ich, ist biologisch wahrscheinlich bei uns die Chance viel, viel geringer, dass wir hier noch Lebewesen finden, die wir nicht kennen. Das ist in Europa, also bei großen Lebewesen, höchst unwahrscheinlich. Aber es spielt halt immer in der Wildnis. Und die Wildnis, finde ich, deutet schon auf Biologie hin. Ne? Wenn es jetzt Dämonen wären, naja, also es gibt feinstoffliche Dämonen. Da habe ich keinen Zweifel dran. Habe ich euch auch schon erzählt von solchen Geschichten, die ich selbst erlebt habe. Ja. Aber aus meiner Sicht, dieses ganze Dämonische hat immer mit Menschen zu tun. Und gerade so dieses feinstoffliche Dämonische, das hat eben gar nicht so eine große Wirkung in unserer irdischen Welt. Das ist halt nicht inkarniert. Das ist halt der Nachteil, wenn du feinstofflich bist. Dann kannst du eben im Stofflichen, in der stofflichen Welt, kannst du nicht so viel machen. Und wir reden hier von Fällen, die sehr stofflich sind, wo krasse Leistungen sind. Wie gesagt, Menschen scheinen irgendwie schwierigstes Gelände überqueren zu können innerhalb von kurzer Zeit. Es gibt manche Todesfälle auch, die man dann, also wo man später die Leute entdeckt hat, Leute, die einfach mit einem unglaublichen Kraftaufwand gestorben sind. Es gibt den einen Fall von jemandem, der hat äußerlich keine Wunden, aber sein kompletter Thorax, also der Brustkorb, ist komplett irgendwie eingedrückt. Wie als ob jemand den so in die Arme nimmt und halt einfach erdrückt. Das ist, was ich damit sagen will, ist, es ist eine sehr starke stoffliche Kraft hier in unserer Welt. Und das feinstoffliche Geister, das hat nicht diesen Impact. Da musst du schon im Fleische sein, aus meiner Sicht, im Stofflichen, im Fleische zu wirken. Ja. Das ist halt der Nachteil. Wenn du feinstofflich bist, wenn du ein Gespenst bist, hast du keinen Körper. Hast dir auf der Erde nicht viel zu melden. Kannst vielleicht so als Phänomene irgendwie erscheinen und kannst in die Köpfe von dem Menschen vielleicht auch reinkommen und Angst auslösen. Aber dass irgendein Geist oder Dämon jemanden einfach so erdrückt, dann ist es für mich eigentlich kein Geist mehr. So. Aber das ist auch definitiv eine von den Erklärungsmustern, die halt gegeben werden. Ich selber habe keine Erklärung. Wie gesagt, ich stelle so die Frage und deswegen erzähle ich das auch, weil ich halt als Metathema von dieser Reihe eine meiner Interessen ist, euch zu zeigen, dass wir gar nicht so viel wissen. Dass es wirklich noch viele Dinge gibt, sowohl Dinge als auch feinstoffliche Sachen, von denen wir einfach nichts wissen. So. Und dass diese Erde und auch die Biologie immer wieder Überraschungen für uns auch parat hält. Und meine persönliche Einschätzung, aber wie gesagt, ich bin da nicht drauf fixiert und bin auch bereit, das dort zu ändern. Aber meine persönliche Einschätzung geht tatsächlich dahin, dass es möglicherweise noch Lebensformen gibt. Ja, wo ist überhaupt genau die Grenze zwischen Tier und Mensch? Wie sehen denn eigentlich so Wissenschaftler diese ganzen Vormenschen, Prämenschen? Auch darüber haben wir schon oft gesprochen. Ist jemand, der vor 100.000 Jahren gelebt hat, er wird von modernen Biologen nicht als Mensch gesehen. Aber es ist jetzt auch nicht einfach nur ein Tier. Die Speere von Schöning, die sind ein paar hunderttausend Jahre alt und die haben definitiv keine Tiere gemacht. Aber auch keine, laut Wissenschaft, keine Menschen wie wir. Also gab es schon mal so irgendwelche anderen Formen und vielleicht gibt es sie tatsächlich in kleinen Population noch immer. Wobei, wie gesagt, auch da, es gibt so viele Argumente dagegen, vom Kopf her, von der Vernunft. Warum hat man die nie entdeckt? Wie sollen die sich überhaupt vermehren, so Winzpopulationen? Aber hey, ich meine, es sind Fragen. Es sind viele Fragen bei dem Thema, wir haben keine Antworten. Aber um die Fakten, dass es diese Fälle gibt, da kommst du nicht rum. Weil natürlich wäre auch das noch eine letzte Theorie. Und auch, natürlich sollte man auch die im Kopf mal haben. Vielleicht sind es auch einfach alles nur Schauergeschichten. Zum Entertainment von Menschen. Vielleicht hat die alle einfach der David Poleides erfunden. Aber das kann man eigentlich ziemlich schnell verwerfen. Weil, wie ich es schon anfangs gesagt habe, es mag auch sein, dass David Poleides da schon derzeit seine Eisen im Feuer. Ja? Das heißt, für den ist es auch ein Business. Und es mag schon sein, dass er an der einen oder anderen Stelle die Geschichte so erzählt, wie sie ihm halt am besten passt, wie es vielleicht am verkaufswürdigsten ist. Vielleicht werden die einen oder anderen Fakten nicht erwähnt. Aber dass er die sich alle ausgedacht hat, das kann man, glaube ich, ausschließen. Weil, wie gesagt, du kannst ganz viele von den Fällen kannst du nachrecherchieren. Bei ganz vielen haben wir die Namen, er erzählt die, sagt die, wenn er sie hat. Und dann kannst du recherchieren und dann stößt du auf Zeitungsartikel von diesen Fällen. Und die halt genau das beschreiben. Ja, riesen Vermisstenaktionen und bla. Und diese Dinge sind also nicht komplett ausgedacht. Aber mancher von euch kann sich vielleicht damit beruhigen, ach ja, das sind alles nur Schauergeschichten, die man halt jetzt so in der dunklen Jahreszeit zum Infotainment erzählt. Und ja, es hat auch was Entertainendes, aber für mich, das Entscheidende ist halt echt die Frage, was wissen wir über diese Welt? Und hier ist halt wieder ein Thema, wo ich sagen kann, oh, offensichtlich wissen wir nicht alles. Und ja, damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema ein bisschen nahe bringen, vor allem diejenigen von euch, die noch nie was davon gehört haben. Es gibt mittlerweile auch in Deutschland, wie gesagt, schon gute Leute, die da viel Zeit und Arbeit reinstecken, um diesen Missing 411-Phänomen, die dem auf der Spur sind. Und da gibt es vielleicht Leute, denen das jetzt heute nicht so viel gebracht hat oder die vielleicht schon viel tiefer drin sind. Aber tatsächlich, einige von euch werden es vielleicht zum ersten Mal gehört haben und ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen inspirieren konnte und sucht weiter, schaut weiter. Es ist auf jeden Fall, das ist es mit Sicherheit, es ist ein spannendes Thema. Es ist ein seltsames Thema, es ist ein Phänomen. Ne? Jo, an dieser Stelle, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ach nee, was ich eigentlich noch dazu sagen wollte, auch noch zum Schluss, sorry, das muss ich noch bringen. Weil, was mich an diesen ganzen Geschichten halt auch ein bisschen stört, oder wie wir halt auch jetzt als moderne Menschen mit dem Phänomen umgehen, ist, dass halt dann ganz viel Angst in den Vordergrund geht. Und das ist eigentlich, was ich euch nicht machen will. Ich war schon ein paar Mal in der Wildnis. Ich habe es euch erzählt in Montana. Ich war aber auch schon alleine in der Wildnis. In Südamerika. Einfach um meine eigenen Grenzen zu testen. Vor allem auch mental. Zu testen, wie bin ich denn drauf? Wenn ich jetzt komplett auf mich selbst gestellt bin. Wildnis und Herausforderungen sind. Wie gehe ich damit um? Ja? Und Was ich so schade fände, ist wenn diese Geschichten dafür sorgen, dass wir Stadtmenschen eine noch größere Angst vor der Wildnis aufbauen. Denn das würde ich für falsch halten. So. Ich meine, aber die Wildnis ist auch gefährlich. Es ist halt neutral. Die Wildnis ist großartig und kann dir unglaublich viel geben, wenn du dich damit auseinandersetzt. Es kann dir so viel Selbstvertrauen geben. Es kann dir so viel Selbsterkenntnis geben. Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich Wildnis auch immer eine Bedrohung. Jeden Schritt musst du aufpassen. Du kannst dir wehtun. Es gibt wilde Tiere, es gibt Pflanzen, giftige Pflanzen. Also den Respekt vor der Wildnis müssen wir immer haben. Aber es wäre schade, wenn wir in Angst kommen. Wenn wir in Angst kommen und sagen, boah, in der Wildnis sind wir nicht mehr safe, weil da laufen irgendwelche Werwölfe rum. Nee, und das glaube ich eben auch nicht. Sondern wenn, dann scheint es mir irgendwas mit Biologie zu tun zu haben. Und dann ist es nichts, wovor wir jetzt totale Angst haben sollten. Weil es eben für mich nichts Dämonisches ist oder auch irgendwas Alienmäßiges, sondern wenn, es ist irgendwas Irdisches. Und da sollte nicht Angst unsere Hauptmotivation sein. Und ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, weil die Geschichten machen einem natürlich Angst. Aber ich würde deswegen jetzt nicht sagen, wow, ich gehe nie mehr in die Wildnis. Sondern wenn ich jetzt in Amerika wäre und die Chance hätte, in einem Nationalpark zu gehen, dann würde ich das machen. Wäre mir dessen allerdings bewusst. Ja? Wir haben das bewusst. Also ein weiteres Risiko, was dort ist in der Wildnis. Aber das meine ich damit. Das sollte uns jetzt nicht zu ängstlichen Menschen machen. Boah, geh bloß nicht in den Wald, weil da lauert irgendwie der schwarze Mann und holt dich. Ja. Das ist eine Haltung, die uns nicht weiterbringt. Und ich bin auch Abenteurer und so weiter. Nicht Angst sollte uns treiben, aber halt einfach dieses, wir sollten nicht so überheblich sein. So. Dieses Ding, wir wissen alles, wir checken alles und wir, der Mensch, macht sich die Erde zu untertan. So. Das ist die Gefahr, die ich sehe. Wir sollten keine Angst haben vor den Kräften der Natur, aber wir sollten uns bewusst sein, ey, Natur ist am Ende immer kräftiger als du. Und es lauern halt auch Gefahren. Deswegen hellwach sein. Aber ich rufe auch dazu aus, testet es ruhig aus, eure Grenzen. Geht in die Wildnis. Wie gesagt, bei uns in Europa, wenn du im Wald gehst, da brauchst du erst recht keine Sorge haben. Da gibt es dieses Phänomen nicht. Europa ist, wir sind schon seit tausenden von Jahren, haben wir in Mitteleuropa keine Wildnis mehr. Wir haben überall, wo du hingehst, Kulturlandschaft, so, wo Mensch und Natur zusammenkommen. Was auch großartig ist. Ey, hier reden wir von Amerika. Das ist einfach echt unfassbar, andere Größe so. Jo, das wollte ich noch erwähnen, ne? Dass wir hier nicht mit Angst rausgehen. Auch wenn es vielleicht einem oder der anderen Angst gemacht hat. Aber hey, es ist auch eine kleine schaurige Geschichte hier in der dunklen Jahreszeit. Also jetzt aber vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, für eure Unterstützung. Bleibt uns auch weiterhin gewogen und bin schon mal gespannt, was ihr in den Kommentaren schreibt. Viele werden das Thema kennen. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere vielleicht sogar selber ein komisches Erlebnis schon gehabt. In diesem Sinne, danke euch allen und bleibt uns gewogen. Bis nächstes Mal. Ciao.